2+4-Vertrag. Der 2+4-Vertrag trägt den amtlichen Titel Vertrag über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland. Er ist ein Staatsvertrag. Vertragspartner waren die Bundesrepublik Deutschland und die Deutsche Demokratische Republik auf der einen sowie Frankreich, die Sowjetunion, Großbritannien und die Vereinigten Staaten von Amerika auf der anderen Seite. Der Vertrag ebnete den Weg zur Wiedervereinigung Deutschlands. Unterzeichnet wurde er am 12. September 1990 in Moskau. In Kraft trat er am 15. März 1991, dem Tag, an dem die Sowjetunion als letzte Vertragspartei ihre Ratifikationsurkunde hinterlegte. Eine feierliche Zeremonie begleitete diesen Schritt. Mit sogenannten Verbalnoten vom 5. April 1991 teilten die vier ehemaligen Besatzungsmächte dem Generalsekretär der Vereinten Nationen mit, dass ihre besonderen Rechte und Pflichten in Deutschland nun enden. Bundesrepublik und Deutsche Demokratische Republik erkannten im Vertrag die Oder-Neiße-Grenze an. Damit verzichtete das vereinte Deutschland endgültig auf die ehemaligen deutschen Ostgebiete und damit auf etwa ein Viertel seines früheren Staatsgebiets. Der Vertrag bestätigt das bereits bestehende völkerrechtliche Verbot einer atomaren Bewaffnung Deutschlands. Er schafft in diesem Punkt keine neuen Verpflichtungen und bleibt daher deklaratorisch. Deutsche Vertreter nahmen gleichberechtigt an den Verhandlungen teil. So kam keine reine Viermächte-Konferenz zustande. Der 2+4-Vertrag gilt als endgültige Friedensregelung nach dem Zweiten Weltkrieg und markiert das Ende der Nachkriegszeit in Deutschland. Viele Beobachter bezeichnen die 2+4-Verhandlungen als Meisterstück internationaler Diplomatie. In kurzer Zeit wurden Fragen gelöst, die über Jahrzehnte eine ganze Epoche bestimmt hatten. Entstehung. Nach dem Fall der Berliner Mauer am 9. November 1989 stand die Wiedervereinigung Deutschlands plötzlich auf der weltpolitischen Tagesordnung. Die wachsende wirtschaftliche und demografische Not in der Deutschen Demokratischen Republik verlieh dem Thema zusätzliche Dringlichkeit. Deshalb verlegte der zentrale runde Tisch am 28. Januar die für den 6. Mai vorgesehene Volkskammerwahl auf den 18. März 1990. Aus Sorge, die Wahl könnte sonst ganz ausfallen. Damit rückten die seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs offenen internationalen Fragen in den Mittelpunkt. Die Vorbehaltsrechte der vier alliierten Siegermächte, Deutschlands Grenzen, seine Bündniszugehörigkeit sowie die Stationierung ausländischer Truppen. Eine riesige Friedenskonferenz mit allen früheren Kriegsgegnern stand kurz zur Debatte, wäre aber zeit- und kostenaufwendig gewesen. Dennis Ross aus dem Außenministerium der Vereinigten Staaten von Amerika schlug daher einen schlankeren Weg vor. Zuerst sollten die beiden deutschen Staaten untereinander die inneren Fragen lösen. Anschließend würden sie gemeinsam mit Frankreich, dem Vereinigten Königreich, der Sowjetunion und den Vereinigten Staaten von Amerika, also 2+4, die äußeren Fragen regeln. Dieses Vorgehen fand am 13. Februar 1990 bei einem Treffen in Ottawa Zustimmung. Polen, Italien und die Niederlande erhielten zwar keine vollwertige Teilnahme, wurden jedoch informell eingebunden. Die Außenminister verhandelten in vier Runden, am 5. Mai in Bonn, am 22. Juni im Schloss Schönhausen in Ost-Berlin, am 17. Juli in Paris, dort nahm Polen teil, und am 12. September in Moskau. Parallel trafen sich die Staats- und Regierungschefs zu wichtigen Einzelgesprächen. Großbritannien und Frankreich äußerten starke Vorbehalte. Premierministerin Margaret Thatcher warnte vor einem Vierten Reich, Staatspräsident François Mitterrand verlangte eine völkerrechtliche Bestätigung der Oder-Neiße-Grenze. In der Sowjetunion betonte Präsident Michail Gorbatschow zunächst, ein vereintes Deutschland dürfe der Nordatlantik-Organisation nicht angehören. Durch intensive Gespräche, etwa das Treffen Kohls mit Gorbatschow am 10. Februar und weitere Verhandlungen im April, wandelten sich diese Positionen langsam. Die Volkskammerwahl am 18. März stärkte Helmut Kohls Kurs. Fast jede zweite Stimme entfiel auf die Allianz für Deutschland. Kurz darauf bestätigten die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Gemeinschaft auf einem Sondergipfel in Dublin ihre Unterstützung für die deutsche Vereinigung. Kohl beharrte nun auf einer NATO-Mitgliedschaft des geeinten Landes, bot der Sowjetunion aber eine enge Zusammenarbeit und einen gegenseitigen Gewaltverzicht an. Im Juni veröffentlichten die Außenminister der Nordatlantik-Organisation in Turnberry eine Erklärung, wonach man keine einseitigen Vorteile aus der deutschen Einheit ziehen wolle. Anfang Juli folgte ein NATO-Gipfel in London, der den Warschauer Pakt nicht mehr als Gegner bezeichnete und militärische Abrüstung zusagte. Diese Signale, ein von der Bundesregierung organisierter Milliardenkredit für die Sowjetunion und die Zusage, die Bundeswehr auf höchstens 370.000 Soldaten zu begrenzen, ebneten den Weg. Am 12. Juli trafen sich Kohl und Genscher mit Gorbatschow in dessen Datscha im Kaukasus. Dort akzeptierte die sowjetische Führung: Deutschland darf Mitglied der Nordatlantik-Organisation bleiben, erhält volle Souveränität, verzichtet auf atomare, biologische und chemische Waffen und begrenzt seine Truppenstärke. Gorbatschow erklärte, man könne die Vereinigung nicht stoppen, ohne eine Katastrophe zu riskieren. Besser sei es, sie aktiv mitzugestalten. Am 12. September 1990 unterzeichneten die Außenminister beider deutscher Staaten und der vier Siegermächte im Moskauer Hotel Oktober den Vertrag über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland. Er hob alle alliierten Vorbehalte auf, regelte den Abzug der sowjetischen Truppen bis Ende 1994 und anerkannte endgültig die bestehenden Grenzen. Damit war der völkerrechtliche Rahmen für die deutsche Einheit geschaffen. Die Parlamente ratifizierten den Vertrag bis zum 4. März 1991, zuletzt der oberste Sowjet in Moskau. Kurz zuvor hatte eine sowjetische Maschine Erich Honecker trotz deutschen Haftbefehls nach Moskau ausgeflogen, ein spätes Zeichen, dass die volle praktische Souveränität noch erkämpft werden musste. Mit der Hinterlegung der letzten Ratifikationsurkunde trat der 2+4-Vertrag jedoch endgültig in Kraft. Deutschland war nun in seinen Grenzen souverän in die Europäische Gemeinschaft eingebunden und festes Mitglied der Nordatlantik-Organisation. Bestimmungen des Vertrages. Der sogenannte Souveränitätsvertrag legt in 10 Artikeln die außen- und sicherheitspolitischen Bedingungen der deutschen Vereinigung fest. Fachleute sehen ihn als Friedensvertrag zwischen Deutschland, den vier Siegermächten und Polen, obwohl diese Bezeichnung bewusst vermieden wurde. Viele sprechen daher vom außenpolitischen Grundgesetz des vereinten Deutschlands. Mit dem Vertrag endeten die letzten Hoheitsrechte der Alliierten. Die Beschlüsse von Potsdam wurden damit aufgehoben. Deutschland war wieder vereinigt und erhielt seine volle Souveränität zurück, tatsächlich schon am 3. Oktober 1990, ein halbes Jahr vor dem formalen Inkrafttreten. In der Präambel bekennen sich die Vertragsparteien zum Frieden. Sie verweisen auf die Schlussakte von Helsinki und stellen fest, dass die Rechte der vier Mächte durch die deutsche Vereinigung hinfällig geworden sind. Wichtige Bestimmungen. Das Staatsgebiet des vereinten Deutschlands umfasst die bisherigen Gebiete der Bundesrepublik, der Deutschen Demokratischen Republik sowie ganz Berlin. Die bestehenden Grenzen sind endgültig. Deutschland verzichtet auf Ansprüche östlich der Oder-Neiße-Linie. Die Deutsche Demokratische Republik hatte diese Grenze bereits 1950 anerkannt. Die Bundesrepublik tat dies in den Ostverträgen 1970. Deutschland verpflichtet sich zum Frieden und verzichtet auf atomare, biologische und chemische Waffen. Die Streitkräfte werden von deutlich mehr als 500.000 auf höchstens 370.000 Soldaten verkleinert. Die sowjetische Westgruppe der Truppen verlässt das Gebiet der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik und Berlin spätestens 1994. In den östlichen Bundesländern dürfen weder Kernwaffen noch ausländische Truppen stationiert werden. Dieses Gebiet bleibt damit atomwaffenfrei. Die besondere Verantwortung der vier Mächte für Berlin und Deutschland als Ganzes endet. Der Vertrag stellt die volle innere und äußere Souveränität Deutschlands her. Die künftige Verfassung des vereinten Deutschlands darf keine Regel enthalten, die diesen Grundsätzen widerspricht. Deutschland wird seine Waffen nur im Einklang mit seiner Verfassung und der Charta der Vereinten Nationen einsetzen. Eine ergänzende Note stellte die Bodenreform in der früheren Deutschen Demokratischen Republik dauerhaft unter Schutz. Unterzeichnung. Der Vertrag wurde am 12. September 1990 in Moskau unterschrieben. Die Außenminister Hans-Dietrich Genscher, Bundesrepublik, Lothar de Maizière, Deutsche Demokratische Republik, Roland Dumas, Frankreich, Eduard Shevardnadze, Sowjetunion, Douglas Hurd, Vereinigtes Königreich und James Baker, Vereinigte Staaten, setzten ihre Namen unter das Dokument. Da das Staatswappen der Deutschen Demokratischen Republik kurz zuvor abgeschafft worden war, musste ein alter Dienststempel herbeigeschafft werden, damit die Sowjetunion die Echtheit der Urkunde anerkannte. Der Völkerrechtler Dieter Blumenwitz weist darauf hin, dass die beiden deutschen Staaten nur für sich selbst handelten. Erst das vereinte Deutschland ratifizierte den Vertrag und wurde damit rechtlich gebunden. Dieser Schritt sollte Brüche im internationalen Recht vermeiden. Sowjetische Ehrenmale. Ein weiterer Verhandlungspunkt waren die sowjetischen Ehrenmale und Soldatenfriedhöfe, etwa im Berliner Treptower Park oder im Tiergarten. Die Bundesrepublik sicherte im Abkommen vom 16. Dezember 1992 zu, diese Anlagen dauerhaft zu erhalten und Änderungen nur mit Zustimmung Russlands vorzunehmen. Anstatt eines Friedensvertrages. Der 2+4-Vertrag bildet die politisch geforderte und rechtlich notwendige Friedensregelung mit Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg. Mit ihm endet die Nachkriegszeit. Deutschland und auch Berlin wurden damit endgültig von allen besatzungsrechtlichen Beschränkungen befreit. Fachleute sehen den Vertrag als wichtigen diplomatischen Beitrag zur europäischen Friedensordnung an. Er gilt als sogenannter Statusvertrag, dessen Wirkungen auch dritte Staaten betreffen. Der Vertrag stellt die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland dar. Er besitzt deshalb friedensvertragliche Qualität, ist jedoch kein förmlicher Friedensvertrag. Die wissenschaftlichen Dienste des Deutschen Bundestages sprechen von einem Vertrag anstelle eines Friedensvertrags. Der Historiker Konstantin Goschler nennt ihn einen Als-ob-Friedensvertrag. Die vier Siegermächte, Vereinigte Staaten von Amerika, Frankreich, Großbritannien und Sowjetunion, stimmten der vollständigen Souveränität Deutschlands erst nach Annahme des 2+4-Vertrags zu. Nach dem Krieg hatte es keinen gesonderten Friedensvertrag gegeben. Der Staatsrechtler Klaus Stern erklärt, dass deshalb kein zusätzlicher Friedensvertrag geplant sei. Alle nötigen Regelungen stehen bereits im Vertrag. Ein Krieg lässt sich völkerrechtlich auch ohne Friedensvertrag beenden, durch einseitige Erklärungen, durch Teilabkommen oder schlicht durch die Wiederaufnahme friedlicher Beziehungen. Die Formel anstatt eines Friedensvertrages half zudem, mögliche Reparationsforderungen von dritter Seite zu vermeiden. Besonders Griechenland hatte in der Vergangenheit auf einen künftigen Friedensvertrag verwiesen. Ein Friedensvertrag hätte alle früheren Kriegsgegner des Deutschen Reiches an den Verhandlungstisch gebracht. Daran hatten weder die vier Mächte noch die beiden deutschen Staaten Interesse. Ein internes Papier des Auswärtigen Amts vom 21. März 1990 stellte fest, 45 Jahre nach Kriegsende habe die Reparationsfrage ihre Berechtigung verloren. Die Bundesregierung begründete diese Haltung auch innenpolitisch. Bundeskanzler Helmut Kohl erklärte am 15. März 1990 in einem Telefonat mit Präsident George Bush, die Bevölkerung werde neue Forderungen nicht akzeptieren. Für die Bundesrepublik war der Begriff Friedensvertrag außerdem negativ besetzt, vor allem wegen des Versailler Vertrags. Nach so langer Zeit und unter veränderten politischen Umständen hielt man ihn für nicht mehr zeitgemäß. Nach dem Zweiten Weltkrieg gab es für die Bundesrepublik keine mit Versailles vergleichbaren Reparationsregelungen. Die Siegermächte entnahmen jedoch einseitig Reparationen, die den ursprünglich vorgesehenen Umfang deutlich überstiegen. Im Zuge der deutschen Einheit schloss man den Vertrag über die abschließende Regelung in Bezug auf Deutschland. Die Bundesregierung verstand ihn als endgültige Klärung der Reparationsfrage. Der Vertrag sieht keine weiteren Zahlungen vor. Am 15. März 1991 endete die bisherige Nachkriegsordnung endgültig. Das Wiedervereinigungsmodell beruhte auf der rechtlichen Gleichordnung von Bundesrepublik und Deutscher Demokratischer Republik. Es schließt die rechtliche Identität des vereinten Deutschlands mit der alten Bundesrepublik und mit dem Deutschen Reich nicht aus. Eine Forderung nach einem Friedensvertrag gilt deshalb als historisch überholt. Viele andere völkerrechtliche Verträge sichern heute den Frieden, etwa in der Organisation des Nordatlantikvertrags oder in der Europäischen Union. Schon Titel und Präambel des 2+4 Vertrags betonen seinen abschließenden Charakter. Außenminister Hans-Dietrich Genscher machte öffentlich, dass die vier Mächte keinen Friedensvertrag mehr anstrebten. Während einer Sitzung stellte der französische Vorsitzende den Konsens fest. Damit war klar, niemand konnte mehr einen Friedensvertrag verlangen und die Sorge vor neuen Reparationsforderungen war vom Tisch. Klaus Stern schrieb 2000, die Reparationsfrage könne als erledigt gelten, weil Polen und die Sowjetunion bereits 1953 verzichtet hatten. 2017 forderten jedoch sowohl Polen als auch Griechenland erneut Reparationen in Höhe von jeweils mehreren 100 Millionen Euro. Der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages hält es aufgrund der Rechtslage für unwahrscheinlich, dass eine deutsche Regierung solche Zahlungen leisten wird. Weil Deutschland aus reparationspolitischen Gründen einen umfassenden Friedensvertrag vermied, musste die deutsch-polnische Grenze in einem eigenen Abkommen geregelt werden. Am 14. November 1990 unterzeichneten beide Staaten den deutsch-polnischen Grenzvertrag, der die polnische Westgrenze endgültig bestätigte. Heute gilt der 2+4 Vertrag als Meisterwerk der Diplomatie. 2011 nahm die Organisation der Vereinten Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur das Dokument in das Programm Gedächtnis der Welt auf. Damit gehört es zum Weltdokumentenerbe. Das einzige Original liegt im politischen Archiv des Auswärtigen Amts. Eine Faksimile-Ausgabe ist im Genscher Haus in Halle an der Saale zu sehen. Kontroverse zur NATO-Osterweiterung. 1999 schlossen sich Polen, Tschechien und Ungarn der Nordatlantik-Pakt-Organisation an. Viele Stimmen bezeichneten diesen Schritt als Wortbruch. Führende Politiker westlicher Staaten hätten während der Gespräche von 2+4 gegenüber Moskau erklärt, das Bündnis werde sich nicht nach Osten ausdehnen und stattdessen eine gemeinsame europäische Sicherheitsordnung anstreben. Der russische Präsident Boris Jelzin erinnerte am 15. September 1993 in einem Brief an den amerikanischen Präsidenten Bill Clinton an diese Zusage. Wladimir Putin griff denselben Vorwurf am 18. März 2014 auf, um die Annexion der Krim zu rechtfertigen. Hans-Dietrich Genscher forderte am 31. Januar 1990 in einer vielbeachteten Rede in der Evangelischen Akademie Tutzing, das Bündnis müsse eindeutig erklären, sein Gebiet nicht näher an die sowjetische Grenze heranzuschieben. Der Wandel in Osteuropa und die deutsche Vereinigung dürften sowjetische Sicherheitsinteressen nicht beeinträchtigen. Genscher wiederholte diese Forderung am 9. Februar in Potsdam auf einer Konferenz des Stockholm International Peace Research Institute und des Instituts für internationale Politik und Wirtschaft. Am selben Tag legte der amerikanische Außenminister James Baker in Moskau gegenüber Eduard Schewardnadze und Michail Gorbatschow nahezu identische Vorschläge vor. Nach Berichten sagte Baker: Wenn die Vereinigten Staaten ihre Truppen in Deutschland unter dem Dach des Bündnisses belassen, werde sich dessen militärischer Einfluss keinen Zoll nach Osten verschieben. In der gemeinsamen Erklärung von Baker und Schewardnadze vom 10. Februar 1990 tauchten diese Formulierungen jedoch nicht auf. Auch das Kommuniqué zum Treffen zwischen Michail Gorbatschow und Bundeskanzler Helmut Kohl am gleichen Tag erwähnte sie nicht. Am 11. April 1990 versicherte der britische Außenminister Douglas Hurd in Moskau, sein Land werde nichts unternehmen, was sowjetische Interessen oder Würde verletze. Laut einigen Historikern stimmte Gorbatschow der deutschen Einheit unter dem Dach des Bündnisses erst nach solchen Zusicherungen zu. Andere Fachleute widersprechen und betonen, die Äußerung »nicht einen Zoll nach Osten« habe sich nur auf das Gebiet der Deutschen Demokratischen Republik bezogen. Von Polen oder anderen Staaten des ehemaligen Warschauer Pakts sei dabei nicht die Rede gewesen. Die Historikerin Mary Elise Sarotte kommt nach Aktenstudien zu dem Schluss, dass es keine verbindliche Zusage zur dauerhaften Nichtausdehnung gab. Besonders Hans-Dietrich Genscher habe die Idee eines Verzichts zwar mehrfach angesprochen, doch ab Februar 1990 legte Präsident George Bush Senior sein Veto ein. Frankreich und Großbritannien bestanden zudem darauf, dass der Einigungsvertrag ausdrücklich die Möglichkeit einschließt, die Bündnisgarantien nach Artikel 5 auf Ostdeutschland auszudehnen. Ein ausdrückliches Verbot künftiger Erweiterungen durfte daher nicht in den Vertrag aufgenommen werden. Moskau unterzeichnete das Dokument dennoch. Seither streiten Russland und das westliche Bündnis über die richtige Auslegung dieser Gespräche und Vereinbarungen. Befürworter der russischen Sicht betonen mündliche Versprechen, Kritiker verweisen auf fehlende Vertragsklauseln und auf spätere politische Entscheidungen. Russische Drohung mit Aufkündigung. Deutschland unterstützt die Ukraine seit dem russischen Überfall im Februar 2022. Daraufhin drohte der russische Politiker Juri Konstantinowitsch Gempel von der Partei Einiges Russland, den 2+4 Vertrag zu kündigen. Er erklärte, Deutschland habe gegen diesen Vertrag verstoßen. Russische Medien behaupteten zudem, Russland dürfe dann das Gebiet der früheren Deutschen Demokratischen Republik besetzen. Fachleute für Völkerrecht widersprechen. Sie betonen, Deutschland habe den Vertrag nicht verletzt. Eine Kündigung durch Russland bliebe deshalb ohne Folgen für Deutschland.